Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich Lukas Klaschinski. Ja, und wenn du dich fragst, warum es so wichtig ist, Gefühle nicht zu verdrängen und wie du lernen kannst, deine Gefühle zu fühlen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview mit einem ganz tollen Interviewgast, dem lieben Lukas Klaschinski, der dir bestimmt schon etwas sagt, der ein wunderbares Buch geschrieben hat. Fühl dich ganz, wie wir gewinnen, wenn wir unsere Emotionen verstehen und zulassen. Und genau darüber sprechen wir auch heute in diesem Interview, weil ich es ganz, ganz wichtig finde, dass wir nicht mehr so große Angst davor haben, unsere Gefühle wirklich zu fühlen und dass wir einen konstruktiven Umgang mit unseren Gefühlen erlernen und sie eben nicht versuchen, über zum Beispiel das Essen zu verdrängen. Weil eins ist sicher, Gefühle lassen sich nicht langfristig verdrängen, sondern sie werden uns an der einen oder anderen Stelle immer wieder einholen, wenn wir versuchen, sie unter den Teppich zu kehren. Genau, also du kannst gespannt sein. Lukas hat ganz tolle Tipps für uns und tolle Denkanstöße. Und ich freue mich schon sehr, dir gleich dieses Interview vorspielen zu dürfen. Und bevor wir gleich starten mit dem Interview, wollte ich euch noch einmal daran erinnern, dass ihr euch immer noch bewerben könnt für meine 6-monatige Coaching-Ausbildung zum Scheincoach für emotionales Essen. Und wie der Name schon sagt, lernt ihr in dieser Coaching-Ausbildung, wie ihr andere Menschen dabei unterstützt, emotionales Essen aufzulösen. Und ich gebe euch da meine besten Werkzeuge, die sich ja über die Jahre sehr erprobt haben mit vielen tausenden Menschen, die ich schon auf ihrer Reise begleiten durfte. Und ihr dürft auch lizenzfrei mit meinen Unterlagen arbeiten, sowohl mit meinen Unterlagen zur Selbstreflexion als auch mit meinen Audioübungen, die ihr sowohl als Transkripte als auch als MP3s bekommt. Das heißt, ihr könnt sie entweder selber einsprechen für eure Klienten oder auch meine Audios nutzen. Die Ausbildung beinhaltet aber nicht nur den Coaching-Aspekt. Also sprich, ich bringe euch nicht nur bei, wie ihr andere Menschen unterstützt, emotionales Essen aufzulösen, sondern auch, wie ihr euch als Coach selbstständig macht. Und dabei unterstütze nicht nur ich euch, sondern auch ganz, ganz viele ganz tolle Experten. Und ihr habt da regelmäßig auch Live-Sessions zu diesen Themen, die dazugehören zu einer Selbstständigkeit, wie zum Beispiel das leidige Thema Steuern oder aber auch mehr kreativere und schönere Themen, wie ich finde zumindest, wie zum Beispiel Social Media, Podcast, Instagram. Mein Verlag ist auch mit dabei. Also auch wenn jemand von euch davon träumt, vielleicht auch mal sein eigenes Buch zu veröffentlichen, auch da lernt ihr in der Coaching-Ausbildung, wie ihr an die Sache rangehen würdet. Ihr schreibt auch euren ersten eigenen Businessplan und ja, werdet euch über die Preise bewusst und habt da Experten, mit denen ihr darüber sprechen könnt und brainstormen könnt. Ja, also wirklich ein Rundum-Paket, damit ihr eben auch, wenn ihr die Ausbildung absolviert habt oder vielleicht auch schon während der Ausbildung, viele von meinen Azubis machen sich bereits während der Ausbildung auch schon selbstständig und gewinnen auch schon erste Klienten während der Ausbildung. Genau, weil ich sage immer, ihr könnt der beste Coach der Welt sein, aber das bringt natürlich euch selbst und der Welt vor allem gar nichts, wenn niemand weiß, dass es euch gibt. Und deswegen war es immer mein Wunsch, eine Coaching-Ausbildung so zu gestalten, dass ihr am Ende auch wirklich als Coach arbeiten könnt. Ja, und zu guter Letzt ist so eine Coaching-Ausbildung natürlich auch immer eine Möglichkeit oder ja, da kommt man eigentlich gar nicht drum rum. Es ist immer auch eine ja sehr starke persönliche Weiterentwicklung, weil wir natürlich auch mit den eigenen Themen und Glaubenssätzen arbeiten. Vielleicht auch mit den Glaubenssätzen, die euch bisher daran gehindert haben, euren eigenen Herzensweg zu verfolgen, Ängste, Zweifel, die ihr habt. Und natürlich auch, wenn ihr selber betroffen seid von emotionalem Essen, ist die Ausbildung natürlich auch nochmal eine wirklich sehr intensive Möglichkeit, bei sich selber, was das Thema emotionales Essen geht, Heilung zu finden. Genau, also alle Infos zur Ausbildung findet ihr auf scheincoaching.de unter dem Reiter Ausbildung oder über den Link hier in den Shownotes. Und wenn ihr Fragen dazu habt, erreicht ihr mich auch immer gerne bei Instagram. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching und auch den Link findet ihr in den Shownotes. Genau, jetzt möchte ich euch aber nicht weiter auf die Folter spannen und sage, lieber Lukas, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
Ja, ich bin Psychologe, ich bin Menschenforscher, könnte man so sagen. Ich erforsche total gern mich selber und andere Menschen. Und was mich im Kern interessiert, und das ist eigentlich schon mein ganzes Leben so, ist, was treibt uns eigentlich an? Warum machen wir die Dinge? Und was wünschen wir uns tief im Kern? Und je älter ich werde, je mehr ich Menschen erforsche, dann ist es eigentlich eine Sache. Und die kommt in tausend Farben und Facetten. Wir alle wünschen uns im Kern Verbindung und finden unterschiedlichste Wege, diese zu erreichen oder Umwege und denken, wir kommen dahin über den Weg, aber es ist eigentlich eher wie so eine Ersatzdroge, die einen nicht wirklich befriedigt, tief im Kern. Und ich beschäftige mich damit, wie wir tiefer in Verbindung mit uns selbst, mit der Welt und mit anderen Menschen kommen.
Ja, sehr schön, ist auch sehr spannend, kann ich gut nachvollziehen, geht mir ähnlich. Du bist aber auch Autor, Bestseller-Autor sogar und hast das Buch geschrieben, Fühl dich ganz, was wir gewinnen, wenn wir unsere Emotionen verstehen und zulassen. Vielleicht steigen wir mal da ein, wie bist du darauf gekommen, dieses Buch zu schreiben?
Ich hatte einen ziemlich krassen Kite-Unfall in Südafrika am Strand und es war so, dass eigentlich sehr, sehr viel Wind war an dem Tag, also ein blöder Tag, um seine Kite-Skills wieder aufzufrischen. Ich habe mir den Kite-Lehrer genommen, wir sind an den Strand gegangen und er meinte so, ja, meinst du, das klappt schon? Und ich so, ja, ja, das wird schon irgendwie klappen. Ich bin da immer ein bisschen zu risikoaffin und dann bin ich ein paar Mal raus, rein gefahren und irgendwann ist der Kite abgestürzt am Strand. Der Kite-Lehrer hat ihn aufgenommen und ich war so voller Adrenalin, dass ich ihm so einen Daumen nach oben gegeben habe und gesagt habe, okay, lass ihn durchstarten. Und in dem Moment, wo er den Kite loslässt, war es ein riesen Ruck an meinem Körper und ich wurde wie von einem Riesen in den Himmel geschleudert, also wie so ein Katapult und mich ist so ein tiefes Gefühl von Ohnmacht überkommen. Und in dem Moment hatte ich realisiert, dass ich die Leinen vom Kite verdreht hatten. Das heißt, der Kite als solches war für mich unkontrollierbar. Und ich war dann mitten in der Luft am Kipppunkt, 10 Meter in der Höhe. Und ich wusste wirklich in dem Moment, weil ich über dem Strand war, ich war nicht über dem Meer, ich war über dem Boden, dass ich sterben werde, dass das zu hoch ist. Und mich überkam wirklich das tiefste Gefühl von Ohnmacht, was ich je in meinem Leben hatte. Und so eine Überraschung. Wow, so schnell ist das Leben vorbei. Wir leben ja in so einem Gefühl von Unendlichkeit ganz häufig, ne? Weil ich spreche oft mit meiner Tochter so tot und tot sein, das können wir uns nicht vorstellen und gleichzeitig sterben wir alle irgendwann. Das heißt, diese kurze Erfahrung, auf der wir hier alle unterwegs sind, die wir Leben nennen, endet irgendwann. Und in dem Moment ist mir das ganz klar geworden und ich dachte, wow, du hast ganz, ganz viel erlebt und gleichzeitig ist so ein tiefes Gefühl der Traurigkeit in mich reingekommen, als ich so in dem Kipppunkt war wie bei der Achterbahn, dass ich nicht länger noch Vater sein kann. Und dann ging es auch schon wieder runter mit dem gleichen Druck, wie es hochging. Und ich bin mit dem Kopf und der Schulter zuerst auf den Boden eingeschlagen und dann war alles schwarz. Und als ich wieder zu mir kam, waren ganz viele Füße um mich herum und von der Ferne kam der Krankenwagen. Dann wurde ich in so eine Schiene eingeladen, damit mein Nacken also fest bleibt, ins Krankenhaus gefahren. Und auch im Krankenwagen war es dann so, dass mir einfach total die Tränen gekommen sind. Und ich habe mich gefragt, was hätte ich eigentlich bereut in meinem Leben, wenn ich an dem Tag in Südafrika gestorben wäre? Und es wäre tatsächlich das, dass ich irgendwie ganz viel erlebt habe, aber nicht so richtig intensiv. Es war so ein bisschen so, als ob ich auf Abstand zu meinen Gefühlen gelebt habe, dass ich mich nicht so wirklich drauf eingelassen habe, auf die Erlebnisse, auf die Menschen, wie so eine Art Schutzmantel um mich herum gebildet hatte. Und ich wusste, das möchte ich ändern. Und das war eigentlich der Anfang der Reise zu Fühl dich ganz. Weil ich finde, ein Buch schreibt man natürlich für andere. Und ich schreibe es gleichzeitig auch immer für mich selber.
Ja, selbstverständlich. Ja, das ist auf jeden Fall eine richtig krasse Story. Ich kenne sie ja schon, weil ich kein Buch gelesen habe, aber war trotzdem gerade schon wieder so ganz feucht dahin gekommen. Aber wie die meisten Erfahrungen ja immer auch für etwas gut und diese Erkenntnis, was mich jetzt noch interessieren würde, war das das erste Mal, dass du diese diesen Gedanken hattest, ich habe zwar viel erlebt, aber ich habe es nicht richtig, oder wie hast du es gerade genannt, also nicht richtig gefühlt, ne? So könnte man das ja sagen, ne? Also viel gemacht, viel zu erzählen auch, viel erlebt, aber nicht richtig im Moment gewesen. Oder wie würdest du das ausdrücken? Und hattest du den Gedanken schon mal davor so ganz leicht oder ist der da wirklich in dem Moment dir gekommen?
Also der Gedanke ist schon immer mal wieder durch meinen Kopf gewabert, aber ich konnte den nicht so richtig zuordnen. Es war so wie, als ob den Ganzen die Farbe fehlt. Aber woran das jetzt liegen könnte, was das wirklich als Ursache hatte, das konnte ich nicht zuordnen. Und gleichzeitig habe ich mein Leben in so vielen Aspekten so laut aufgedreht gehabt, dass ich das gar nicht gemerkt habe. Wenn dir eigentlich im tiefen Kern die Verbundenheit und das Erleben fehlt, dann musst du im Außen ziemlich krass aufdrehen, damit du überhaupt irgendwas merkst und spürst. Und gleichzeitig ist da ganz häufig so ein Ton der Einsamkeit. Die meisten Menschen, wenn sie das in ihrem Leben haben, werden das eher als so eine Art Leere, Sinnlosigkeit und Betäubung spüren. Darunter, wenn man dahinter kommt, ist eigentlich so eine Art Wabern der Einsamkeit, weil ich ja keine Verbindung habe. Und ich würde sagen, das hat sich schon ein Stück weit durch mein Leben gezogen und immer weiter herauskristallisiert, aber das war der Tag der Erkenntnis, wo es mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also ich glaube eben, wir haben ja alle unterschiedliche Strategien. Bei meinen Hörern wird es häufig das Essen genutzt, um eben auch so ein Gefühl der Leere, der Einsamkeit zu betäuben. Ich persönlich kenne das aber auch. Also ich habe auch jetzt erst so vor ein paar Jahren so wirklich auch begriffen, dass ich auch jemand bin, der ja, auch oft flüchtet, also auch eben nicht bewusst, ne? Viel gemacht, viel erlebt, immer Action, immer was los, arbeite auch viel, mache immer extreme Sachen auch, ne? Wie extreme Sportarten und so, also immer High Energy und eben aber auch irgendwann mal so gespürt, irgendwas fehlt, also irgendwie so ein, ja, wie du sagst, so eine Grund, bisschen eine Leere einfach, die da ist. Und mir ist dann auch irgendwann mal auch, dadurch, dass ich auch selber auch Therapie gemacht habe, auch aufgefallen, dass ich auch jemand bin, dem es manchmal schwerfällt, eben so ganz tiefe Verbindungen einzugehen. Obwohl ich zum Beispiel 18 Jahre in einer Beziehung war und mir zum Beispiel nicht klar war, dass wir beide Bindungsängstler waren und deswegen das so lange funktioniert hat, ne? Und ich dachte am Anfang, als meine Therapeutin das gesagt hat, so, hä, was? Also wenn jemand beziehungsfähig ist, dann ja wohl ich nach 18 Jahren. Aber eben, ne, trotzdem da auch nicht voll eingetaucht. Aber ich hatte auch keinen Vergleich, ich war ja ganz jung noch, als ich in diese Beziehung eingestiegen bin. Und da ist mir das dann auch irgendwann mal während der Therapie einfach gekommen, dass da wahrscheinlich halt schon auch irgendwie eine Angst ist, tiefer in Bindungen auch einzusteigen und dass das so dieses fehlende Puzzleteil ist, wie du sagst, dem das Ganze, was man macht, die Farbe noch geben würde. Ne?
Ja, und jeder hat ja da seine eigene Geschichte. Meistens ist es so, dass wir einen Mantel um uns herum spinnen, weil wir Verletzungen erfahren haben, während wir aufgewachsen sind. Und es muss nicht immer mit unseren Eltern oder unseren ersten Beziehungspersonen sein. Es können auch Geschwister oder andere frühe Beziehungserlebnisse sein, dass wir sagen, ey, den Teil von mir möchte ich nicht mehr zeigen. Den Teil möchte ich nicht mehr berührt wissen. Und das ist nicht ein bewusster Prozess, sondern das passiert als Schutzmechanismus. Und daher ist auch in den Jahren wichtig, damit wir überleben können. Das ist jetzt nichts Schlechtes erstmal. Aber wenn wir es nicht schaffen, als Erwachsener, den dann irgendwann abzulegen, wo wir ihn eigentlich nicht mehr brauchen und der noch aktiv ist, dann kann es ja hinderlich werden. Und das hat viel mit der Art und Weise zu tun, wie wir sozialisiert werden. Und was ich so spannend finde, ist, dass Männer und Frauen auch in unserer Welt häufig noch ein bisschen anders sozialisiert werden. Und dementsprechend in ein paar Punkten anders fühlen und ihre Gefühlspalette anders griffbereit haben. Und das ist nicht für jeden Mann und für jede Frau gültig, aber wenn man so den Durchschnitt nimmt, sieht man diese Bilder. Kann von mir sprechen, dass ich nie dachte, dass ich ein Thema mit Männlichkeit hatte, ne? Weil ich eine relativ starke Vaterfigur hatte, der war zwar nicht immer emotional und zeitlich da, weil er viel gearbeitet hat und meine Eltern haben sich getrennt, als ich 6 war. Aber immer wenn er da war, habe ich gedacht, also ja, das ist ein taffer Mann, so macht man das und so läuft das ab. Und gleichzeitig habe ich jetzt erst vor ein paar Jahren angefangen zu realisieren, was ich zum Beispiel für ein Männerbild mitbekommen habe, ne? Also wie gewalttätig das war und wie sehr ich meine Gefühle auch durch diesen Einfluss in den Keller gesperrt habe, ne? Also ich hatte eigentlich sehr lange Angst vor meinem Vater auf einer gewissen Ebene. Also weil ich wusste und ich habe das gesehen, ne, wie der sein kann, wenn uns Leute zum Beispiel Geld geschuldet haben. Wenn sowas passiert ist, habe ich gesehen, mit welcher Kraft, würde ich mal milde ausdrücken, hervorgegangen ist. Ne? Und das war ganz lange mein Bild von, wie man in der Welt sein muss, kann als Mann. Und natürlich habe ich auch eine weibliche Seite der Prägung mitbekommen und das hat sich alles vermischt. Und dazu kommt natürlich auch noch mein eigenes, meine genetische Veranlagung und wie ich die Dinge interpretiere. Und das ist ganz spannend. Das wird dann so ein Pott.
Ja, definitiv. Und wenn wir nochmal zurückgehen, also du hast ja gesagt, ne, diese Erkenntnis kam dann nochmal ganz, ganz stark. Und wie bist du dann danach mit dieser Erkenntnis, ne? Das Erkennen ist ja das eine, aber dann kommt ja auch dieses, ne, was mache ich jetzt, wenn ich meinem Leben mehr Farbe geben möchte, ne? Wie bist du da vorgegangen?
Ich schaue, was mich im Kern am meisten anspricht, ne? Weil ich glaube, wir alle haben eine super gute Intuition und spüren eigentlich, wenn was für uns Klick macht. Und ich bin als Psychologe natürlich privilegiert, mit vielen verschiedenen Therapiemethoden in Kontakt zu kommen. Und mich hatte eine ganz besonders angesprochen, das ist die ACT, die Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Und zwei Bausteine daraus habe ich genommen und als Gefühlsbereitschaft uminterpretiert. Das heißt, was braucht es eigentlich, um wieder mehr ins Fühlen zu kommen? Und vielleicht muss man dazu sagen, ich bin nicht ganz am Anfang der Reise gestartet. Als Psychologe habe ich ja viel Psychoedukation erfahren. Und ich würde sagen, für manche, die einfach nur dumpf sich fühlen und gar nichts irgendwie wahrnehmen und überhaupt nicht zuordnen können, für die beginnt die Reise bei der Psychoedukation erstmal Wörter finden für das, was da gerade irgendwie vielleicht als körperliche Erregung in mir ist. Da kann ich eine App empfehlen, die heißt How I Feel. Da checkt man immer mal wieder täglich ein und die sagt, da kann man dann klicken, hey, ich fühle mich gerade so und so. So und so intensiv ist das, angenehm, unangenehm und das ist ganz spannend. Ich habe die Therapiemethode ACT genommen und habe geguckt, was heißt es eigentlich, gefühlsbereit zu sein? Und da braucht es zwei Bausteine. Einmal die Achtsamkeit, dass wir überhaupt merken, was in dem Moment passiert, was überhaupt an körperlichen Erregungen in uns vonstatten geht, ne? Diese Wahrnehmung. Wir sind ja in unserer Welt ziemlich schnell unterwegs und ziemlich schnell häufig in der Reaktion, ohne wirklich ins Spüren zu kommen. Und mit der Achtsamkeit, das hilft uns, um eigentlich die emotionalen Augen weiter aufzumachen und das zu sehen, was gerade in dem Moment ist. Und im zweiten Schritt braucht es bei Gefühlsbereitschaft die Akzeptanz. Das heißt, das anzunehmen an angenehmen und unangenehmen Gefühlen, und ich unterscheide bewusst nicht in negativ und positiv, sondern angenehm und unangenehm, was da gerade ist. Und jede Gefühl zeigt sich eigentlich erstmal als körperliche Erregung. Ne? Wir kennen das von der Angst, dass sie unseren Hals zuschnürt und Druck auf den Schultern macht. Und das erstmal zu spüren, ohne gleich in die Reaktion zu gehen. Und in dem Moment, wo ich das gespürt habe, dann kann ich sagen, hey, ich habe gerade Angst und ich möchte trotzdem das und das tun. Ich habe gerade Angst und ich möchte trotzdem den Typen, der da an der Schlange steht, ansprechen und Hallo sagen, weil er mir irgendwie gefällt. Das Referat in der Uni halten, weil ich weiß, das ist wichtig. Meinen Arbeitgeber nach mehr Gehalt fragen, weil ich weiß, dass ich es wert bin und verdient habe. Und dieser Raum, den wir da betreten können zwischen Reiz, ne, und unserer Reaktion, den hat Viktor Frankl mal postuliert. Das ist ein berühmter Psychiater und Holocaust-Überlebender, für mich einer der bedeutendsten Psychotherapeuten, wie er auch die Welt sieht und auffasst. Und dieser Raum, das ist eigentlich die Freiheit, dass wir die Freiheit bekommen, uns zu entscheiden. Und der Schlüssel für diesen Raum, das ist unsere Gefühlsbereitschaft.
Ja, sehr, sehr spannend. Und ich finde auch, also das ist auch genau das, was ich zum Beispiel in meinem Coaching gleich am Anfang mit meinen Teilnehmern mache, diese Achtsamkeit erstmal, ne, ich sage immer, zu trainieren, weil es ist ein Stück weit wirklich ein Training. Und da kommen auch so oft dann Fragen, so Julia, ich weiß gar nicht, was ich fühle oder wie dieses Gefühl überhaupt ich das nennen soll. Ne? Und am Anfang, als ich angefangen habe, ne, da war ich noch nicht so gut vorbereitet, aber da ganz oft dann diese Fragen auch kamen und mir dann klar wurde, wie weit entfernt viele Menschen wirklich von ihren Gefühlen sind und dann eben auch Hilfsmittel wie das Emotionsrad zur Seite genommen und einfach auch mal, ne, eben über die kognitive Ebene erstmal das auch so ein bisschen zu unterscheiden oder dass Angst nicht immer gleich nur Angst ist, sondern auch, ne, viele Nuancen oder jedes Gefühl hat viele Nuancen und da auch zu lernen, ein bisschen zu unterscheiden, ist super wichtig, ne? Dass man nicht nur sozusagen so grob, ich bin jetzt wütend, sondern vielleicht bin ich frustriert oder ich bin verärgert oder ich bin enttäuscht, ne? Das sind ja ganz viele ja, Gefühle noch dazwischen. Und umso besser man das vielleicht auch erstmal wenigstens kognitiv in eine Schublade stecken kann, umso besser kann man ja dann auch ja, Wege finden zur Selbstregulation oder eben auch damit umzugehen, wie du gesagt hast. Ne? Ich habe Angst, aber trotzdem möchte ich dies und das jetzt tun. Aber alles fängt eben an damit, dass wir uns überhaupt mal unserer Gefühle bewusst werden. Ja? Weil wir sind sie ja so gewohnt, die sind ja unser Zuhause und die meisten Gefühle fühlen wir ja auch schon seit unserer Kindheit oder haben eben so grundlegende Gefühle, die ja einfach, wir denken, so ist, das ist ganz normal, ne? Dass wir uns so fühlen und uns vielleicht auch gar nicht vorstellen können, dass man sich auch anders fühlen könnte, wenn man an gewissen Themen auch arbeitet. Und deswegen, ja, kann ich das total unterstreichen. Achtsamkeit und dann eben auch die Akzeptanz und eben auch nicht zu sagen, ein Gefühl ist besser oder schlechter als das andere, sondern ich nenne in meinen Coachings Gefühle auch immer Handlungsbedarfssignale. Ne? Also jedes Gefühl hat ja sozusagen auch eine Botschaft, was es uns sagen möchte, was vielleicht eben zu tun ist. Ne? Wie du sagst, trotz der Angst loszugehen oder ja.
Ja, also ich würde bei den Handlungsbedarfssignalen nochmal unterscheiden. Ich würde bei Gefühlen immer sagen, dass es manchmal eine Affektbrücke in die Vergangenheit gibt. Was heißt das? Dass wir in Situationen geraten, die so viele Parallelen zu früheren Erlebnissen haben für unser Gehirn, dass unser Gehirn sagt, wir sind wieder in dieser früheren Situation und müssen mit Programm X reagieren. Ich mache dir mal ein Beispiel. Ich habe ganz, ganz lange, wenn ich von Polizisten, Ordnungsämtern, speziell männlichen Personen zu nahe bedrängt wurde, so kam es mir als Gefühl, aber das war manchmal auch nur so Ausweiskontrolle, Fahrzeugpapiere bitte. Und dann habe ich ziemlich schnell umgeschaltet und habe gesagt, was wollt ihr eigentlich von mir? Also, wisst ihr, wer eure Steuern zahlt? Das bin ich. Und ihr könnt jetzt direkt mal einen Schritt zurückgehen und mal ein bisschen Abstand nehmen hier. Also, ich habe ziemlich schnell in einer krassen Wutreaktion reagiert und habe erst nach einer Weile kapiert, dass das gar nicht normal ist. Die wollen gar nichts Blödes von mir, ne? Die wollen einfach für Recht und Ordnung sorgen und ihren Job machen, und das machen die auch meistens ziemlich gut. Klar gibt es ein paar Ausnahmefälle, aber im Grunde sind die ja auch immer freundlich, wenn man denen freundlich begegnet. Und ich bin halt immer so in so eine Wutreaktion geswitcht, war auch damals, als ich jugendlich war und als junger Erwachsener auch öfter vor Gericht deswegen und so, ne, weil es dann eskaliert ist. Ich habe lange nicht kapiert, warum klickt das bei mir so rein? Und ich habe dann eine Reise in meine Vergangenheit gemacht und habe einfach, als ich groß geworden bin, und ich würde sagen, die erste krasse Erinnerung habe ich wirklich, als ich 6 war, einige Gewalterfahrungen mit Männern gemacht, wo ich tiefe, tiefe Ohnmachtserlebnisse hatte. Und ich wollte die nie wieder so nah an mich ranlassen. Und das hat sich dann als Affektbrücke aufgebaut, ne? Dass ich quasi an meine Kindheit erinnert wurde, den Schutzmantel der Wut um mich genommen habe, dass ich diese Ohnmacht nicht spüren muss und dementsprechend so reagiert habe. Und als ich dann in meine Vergangenheit gereist bin, das spüren, sehen konnte und auch mit diesem Gefühl sein konnte von damals, hat sich das mehr und mehr aufgelöst. Und heute, und ich werde immer noch von der Polizei kontrolliert und ich muss immer noch Cash zahlen für verschiedenste Sachen, ne? Genau, ist es einfach so, dass ich mich mit denen freundlich unterhalte und dann kann man ja mittlerweile mit Karte zahlen, wenn die ihre kleinen Lesegeräte dabei haben, und dann fahre ich wieder und das ist alles in Ordnung. Aber deswegen glaube ich nicht, dass man jedem Gefühl trauen kann. Man muss immer schauen, hat das seine Berechtigung für diesen Moment oder ist es eigentlich eine Botschaft aus der Vergangenheit? Und das ist immer, finde ich, das ganz, ganz Wichtige beim Gefühle auslesen. Und das schaffen wir eben nur mit der Gefühlsbereitschaft und nicht, wenn wir gar nicht unsere Gefühle wahrnehmen oder total in unserem Gefühl versinken.
Ja, definitiv. Nein, ich meinte auch als Handlungsbedarfssignal nicht, dass jedes Gefühl eben vom Gefühl her recht hat, sondern dass man sich es eben anschaut und sagt, was, wenn das immer wieder auftaucht, ne, wie jetzt deine Wut den Polizisten gegenüber, ne, dann fangen wir wieder von vorne an, sozusagen bei der Achtsamkeit. So erstmal muss es mir ja irgendwie bewusst werden, dass ich da irgendwie überreagiere. Und wenn ich da bin, kann ich reflektieren, okay, warum? Ne, das ist dann sozusagen das Handlungsbedarfssignal, darüber nachzudenken, warum reagiere ich in den Situationen so über und vielleicht da eine Antwort zu finden oder zumindest eben auch diese Erkenntnis zu haben, das ist eine Überreaktion und selbst wenn ich vielleicht nicht direkt, wie du jetzt in deinem Fall, darauf gekommen bist, dass, ne, dass du da wie sagt man, eine Parallele ziehen konntest zu deiner Vergangenheit. Selbst dann aber auch zu verstehen, auch wenn ich noch nicht weiß, weiß ich trotzdem, dass meine Reaktion in dem Moment nicht richtig ist und kann vielleicht eben über diesen kurzen Moment, den wir schaffen, über die Achtsamkeit und das bewusste Wahrnehmen, dann auch vielleicht anders reagieren. Ne? Dann kostet es mich vielleicht am Anfang noch ein bisschen mehr Mühe. Aber mit der Zeit wird es auf jeden Fall besser, weil das ist ja dann auch eine Schlaufe. Ne? Du hast dich ja wahrscheinlich früher auch nicht gut gefühlt, nachdem du dich dann mit dem Polizisten irgendwie gezofft hast im Nachhinein, sondern das hat ja dann noch mehr unwohle Gefühle wahrscheinlich in dir ausgelöst.
Ja, ich würde sagen, ich habe gar nicht gemerkt so richtig, wie ich mich gefühlt habe. Mit der Wut fühlt man sich ja häufig im Recht. Die Wut ist auch eine sehr krasse Emotionen, wo man das Gefühl hat, man hat die Situation unter Kontrolle, obwohl man das gar nicht hat. Und das ist ja auch ein Gefühl, was, glaube ich, für viel Eskalation in der Welt sorgt. Ne? Wenn du dir anguckst, wer nicht angebunden ist an seine Gefühle, wozu kann das führen? Ne? Und häufiger haben die Männer es, dass sie die Wut nutzen, um die Verletzlichkeit abzudecken, wie Scham, wie Angst, wie Traurigkeit. Und in welchen Extremstatus das eskalieren kann, können wir uns anschauen, wenn wir gucken, wie viele Männer sitzen im Gefängnis. 94% der Gefängnisinsassen sind Männer. Wie viele Gewaltverbrechen werden von Männern ausgeübt? 90% der Gewaltverbrechen. Substanzmissbrauch? 90%. Dreimal höher töten sich Männer selber als Frauen. Also dreimal mehr Männer töten sich als Frauen. Obwohl Frauen die meist mehrere Versuche starten, also Frauen haben die höhere Suizidrate, aber ausgeführt, dass es funktioniert, das liegt bei Männern. Und das hat auch viel mit dem Umgang mit Gefühlen zu tun. Und wir erfahren auf beiden Seiten eine Diskriminierung, eine emotionale. Frauen werden emotional diskriminiert und Männer nur unterschiedlich.
Ja, total. Ja, also bei der Großteil meiner Hörer sind ja Frauen. Und da ist es ja eher umgekehrt, ne? Also ich bin da, glaube ich, eine kleine Ausnahme. Ich kenne Wut sehr gut. Ich habe mich mein ganzes Leben lang sehr viel auch begleitet, was du mit den Polizisten hattest. Das hatte ich mit Lehrern.
Okay.
Dementsprechend war auch meine Schulkarriere. Aber die meisten Frauen, die bei mir auch im Coaching sind oder auch diesen Podcast hören, die haben eher das Gegenteil. Ich sage immer, das ist eigentlich wortwörtlich, ne? Die schlucken ihre Wut runter, zum Beispiel mit dem Essen, dass das dann eher nach innen
Genau.
gerichtet
Ja.
ist.
Das ist
Ja.
auch so ein Phänomen, ne? Männer externalisieren ihre Wut eher und richten sie nach außen und richten dann Kriege an, Gewaltverbrechen etc. Und Frauen durch die Sozialisierung, nämlich dieses, ach meine Kleine, komm mal her, lieb, nett und artig, du sollst nicht wütend sein, du bist eine kleine Zicke, wenn du wütend bist, nehmen ihre Wut irgendwann, verbergen die in sich und packen die Traurigkeit drüber, weil sie dann getröstet werden. Ne? Ach meine Kleine, bist du schon wieder traurig? Es gibt auch interessante Studien dazu, dass Mütter bereits im Babyalter ihre weiblichen Babys anders trösten als ihre männlichen. Also die kriegen, die weiblichen, tatsächlich mehr Fürsorge im Sinne von, wenn sie traurig sind, mehr emotionale Zuwendung. Und das lernen dann die Kinder und die Mädchen, hey, Wut ist nicht in Ordnung, aber Traurigkeit ist in Ordnung. Und deswegen weinen auch manche Frauen, wenn sie eigentlich wütend werden sollten. Ne? Und deswegen zeigen sich ganz häufig auch Depressionen bei Frauen anders als bei Männern. Bei Männern kann es so eine Überreiztheit sein, kann in Arbeitswut enden, kann in Aggression enden. Bei Frauen kann es ganz häufig in tiefer Traurigkeit, Lähmung. Das heißt, wie du gesagt hast, sie fressen das nach innen. Und das passt ja dann auch sehr gut zum Essen, so eine Selbstschädigung. Und beim Essen kommt natürlich noch kommen ein paar andere Sachen hinzu. Essen löst ja auch viel Gutes in einem aus, im Sinne von hormonell, wir stoßen Dopamin aus, wenn wir essen. Und das ist evolutionär so angelegt. Und deswegen ist das eine krasse Strategie, um seine Emotionen zu regulieren. Ich hatte mal bei mir im Jakobsweg, so ein anderer Podcast, den ich mache, eine Klientin, die hat mir die Geschichte von ihrer Esssucht einfach, die ist Binge-Eaterin gewesen und wirklich extrem, die hat so 10 Zuckerschnecken am Tag gegessen. Die musste manchmal zum Bäcker fahren und hat die sich 10 Zuckerschnecken geholt, diese Kringeldinger, und hat die verspeist. Und die hat eine krasse Kindheit gehabt, wurde von ihrer Mutter zur Adoption freigegeben in Südamerika, kam dann zu einer schrecklichen Familie nach Deutschland und wurde da in eine Kammer eingesperrt. Und das Erste, woran sie sich erinnern konnte, war, dass sie in dieser Kammer in der Dunkelheit alleine war und um sich gegriffen hat und so eine Dose gefunden hat mit so Schokostreuseln und da reingegriffen hat und dachte nur eine Hand und noch eine Hand und noch eine Hand. Das hat ihr in dieser Dunkelheit ein Gefühl von Sicherheit gegeben. Und da hat sich das erste Mal verknüpft. Und ich finde es auch ganz interessant für die Leute, die sagen, sie haben mit dem Essen ein großes Thema und nutzen das zur Emotionsvermeidung und Regulation, mal zu gucken, wo hat denn meine Reise da angefangen?
Ja, definitiv. Das ist ja auch also ein großes Thema. Mein letztes Buch heißt ja ähnlich wie das deiner Kollegin, von Steffi. Das Kind in dir will satt werden, heißt das, weil es wirklich da auch um innere Kindheilung geht und eben die Verknüpfungen, ne, die eben schon ganz, ganz früh mit diesem Thema beginnen oder eben auch durch andere Schutz- oder Überlebensstrategien wie eben, ne, ein Perfektionismus, eine Überanpassung. Das haben ganz, ganz, ganz viele Frauen, ne? Und das natürlich auch allgemein den Stresspegel so sehr erhöht, auch im Alltag, dass dann teilweise eben auch die Folge ist, das Essen zu nutzen, um eine Entspannung zu erfahren, um sich zu sedieren, um vielleicht eine Me-Time auch zu schaffen, die man sich sonst nie gönnt. Das ist dann, also heimlich essen ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz großes Thema für viele, weil das dann sowas, das ist jetzt für mich und meine Zeit. Also es ist ein sehr, sehr großes und komplexes Thema, weil natürlich das Essen, also halt auch überall verfügbar ist, ne, und an jeder Ecke. Und es ist halt nicht wie bei anderen Drogen, wie beim Rauchen oder bei Alkohol, wo man einmal eine schwere Entscheidung treffen muss, sozusagen, ich höre jetzt auf zu trinken oder ich höre jetzt auf zu rauchen, sondern es ist halt ein ständiger Balanceakt. Also es ist, man muss jeden Tag neue Entscheidungen wieder treffen, um in der Balance eben zu bleiben. Man kann sich dem halt nie ganz entziehen, was zum einen für viele beruhigend ist, dass man nie ganz verzichten muss, aber es macht natürlich auch das Thema trotzdem schwerer und für viele eben einfach auch ein ganz großes, ja, ständiges Lebensthema.
Ja, 100%. In der Psychologie sagen wir müssen den Suchtkontext wechseln, wenn wir eigentlich rauskommen wollen aus der Abhängigkeit. Und das ist beim Essen sehr, sehr schwer möglich. Und gleichzeitig haben wir Nahrungsmittel heutzutage, die wahnsinnig stark abhängig machen, ne? Und das ist von der Nahrungsindustrie in vielen Bereichen ja auch so gewollt, ne? Da gibt es auf jeden Fall unsere schlimmen Finger, würde ich sagen. Die industrialisieren und prozessieren die Nahrungsmittel so, dass sie viel Fette und Zucker enthalten. Und das sagt unserem Gehirn, hey, bitte mehr davon, weil es das ja so in unserer evolutionären Vergangenheit nicht gab oder ganz, ganz gering nur. Und was ich auch immer erstaunlich finde, ist, wie wir Nahrungsmittel einsetzen, schon während wir aufwachsen, als Belohnung, ne? Und das verknüpft sich ja dann auch. Wenn meine Tochter von der Schule kommt und die irgendwie eine tolle Note geschrieben hat und ich sage ihr, du, jetzt gehen wir erstmal ein Eis essen, um das zu feiern. Was setze ich damit für eine Verknüpfung bei ihr? Dann weiß sie, Essen, Zucker, dann, wenn ich was Gutes gemacht habe, dann kann ich mir das gönnen. Und das kennen ja viele von sich, ne? Ich gönne mir erstmal ein Stück Schokolade, wenn ich nach Hause komme, nach so einem langen Tag. Das Problem ist, was passiert ist, dass ich eigentlich mich betäube für das, was gerade aktuell in mir ist. Und wenn ich mich betäube, dann habe ich Schwierigkeiten, mein Leben so auszurichten, wie es eigentlich meiner inneren Berufung, meinen inneren Bedürfnissen nach entspricht. Dann kann ich nicht so wirklich merken, oh, der Job, in dem ich seit Jahren festhänge, ist mega beschissen. Die Beziehung, in der ich bin, macht mich so nicht zufrieden. Und auch der Freundeskreis, den ich habe, ist vielleicht gar nicht so gut, weil ich immer in der Betäubung lebe. Und ich nutze das Potenzial, was in mir ist, um diese Sachen so anzupassen, dass sie mich zufriedener stellen gar nicht, weil ich die Signale runterdrücke. Und das, finde ich, ist eigentlich das Tragische an diesem Kreislauf. Und ich muss natürlich immer weiter aufdrehen, auch das Essen, weil die Signale, meine Gefühle gehen ja nicht auf einmal ganz weg, sondern entweder zeigen sie sich anders und oder sie werden stärker oder tauchen auf anderen Gebieten auf. Und ich brauche dann immer mehr Betäubungsmittel, um da irgendwie das Leben noch aushalten zu können, wenn ich diesen Weg nicht bewusst, wird er ja meistens gewählt, für mich eingeschlagen habe.
Ja, total. Das ist halt eben dieser Trugschluss, den man halt oft hat. Ne? Man denkt halt, man kann irgendwie die unangenehmen Gefühle betäuben, aber man kann sich halt immer nur als Ganzes betäuben. Das heißt, man betäubt ja auch die positiven Gefühle. Ne? Wenn wir uns was zuführen, können wir das ja nicht nur punktuell machen, sondern das betäubt eben alles. Und das ja, wehrt sozusagen den Zugang zu allen Gefühlen. Und da hast du total recht. Und deswegen ist zum Beispiel auch das, was ich beruflich mache, sehr komplex. Das verstehen immer, also auch selbst meine Freunde heute noch nicht, was wir da in den Coachings alles machen. Die denken immer noch, wie macht irgendwas mit der Ernährungsberatung oder so, weil es genau die ganzen Themen anspricht, die du gerade nennst, ne? Also es geht dann auch wirklich darum, okay, auf einmal merke ich, ich bin in meiner Beziehung eigentlich gar nicht glücklich, ne? Auf einmal, wenn ich das Essen auf einmal nicht mehr habe. Ich finde das eben deswegen auch ganz wichtig, dass die Menschen da auch teilweise eben begleitet werden oder auch sich in Gruppen zusammenfinden, wo sie merken, sie sind damit nicht alleine, weil das einfach ja auch schwierig ist, ne? Wenn man das Essen auf einmal nicht mehr hat und dann auf einmal anfängt zu fühlen. Das kann ja auch sehr überfordernd sein, weil es einem auf einmal wie Schuppen von den Augen fällt und man denkt, ja, warum mache ich eigentlich diesen Job? Warum lasse ich mir das eigentlich gefallen, ne? In meiner Beziehung oder in Themen, und das eben auch große Veränderungen teilweise mit sich bringt und auch wichtig ist, dann eben an der Ursache, am Entzündungsherd zu arbeiten und nicht über eine Diät mit viel Willenskraft und Disziplin mal eine Weile was durchzuhalten, ne? Was ja gar nicht funktionieren kann, weil wenn wir keine, ja, wenn wir keine grundlegenden Veränderungen initiieren, dann wird das früher oder später einfach immer wieder zurückkommen. Und das ist ja das Schlimme. Und das Schlimme ist dann auch, dass die Menschen ja immer an sich zweifeln und dann denken, sie sind undiszipliniert und willensschwach. Und deswegen funktioniert das mit den Diäten nicht. Dabei kann das so gar nicht funktionieren, wenn man das Essen halt wirklich als Strategie gewählt hat, um ja vor seinen Gefühlen zu flüchten, sage ich mal.
Ja, 100%, bin ich total bei dir.
Und ich fand das auch spannend. Ich gehe noch mal ein Stück zurück. Du hast ja, wir hatten es ja eingestiegen, sind wir mit der Wut und dass eben, ne, bei vielen Frauen sich Trauer, also die eigentlich die Trauer zeigt und darunter eine Wut liegt. Und ich zum Beispiel habe das aber eben genau andersrum erfahren, ne? Ich war immer wütend und habe dann irgendwann mal gemerkt, boah, ich bin eigentlich traurig, ne? Und ich kann das gar nicht sagen. Also es ist schon. Oder konnte das gar nie wahrnehmen, oder ich kannte das Gefühl eigentlich gar nicht. Ich war immer eigentlich entweder happy oder wütend, ne? Und so dazwischen gab es gar nicht viel. Und ich finde das auch so spannend, wenn man sich anfängt, mit seinen Gefühlen auch wirklich zu befassen, ne? Was eigentlich darunter liegt, unter diesen Grundemotionen teilweise.
Ja, wir nennen das in der Psychologie Primär- und Sekundäremotion, und so eine Sekundäremotion legt sich dann über das eigentliche Gefühl, weil es aushaltbarer ist, weil wir es besser gelernt haben. So ein bisschen so wie Sprachen, ne? Wir sprechen eigentlich alle Sprachen als Kind und als Baby und verlernen dann bestimmte Sprachen und können auch gar nicht mehr so richtig über die in Kontakt treten, weil wir eben die Sprache nicht sprechen. Und das Gefährliche daran in der Beziehung zu mir und zu anderen ist dann, dass wir ja nicht mehr wirklich in Kontakt treten können. Wenn ich immer wütend werde und Traurigkeit nicht wahrnehmen kann, dann muss ich meinem Partner, der traurig ist, sofort ein Lösungsangebot machen. Oder ich bemerke zuallererst gar nicht seine Traurigkeit und bin dann einfach stumpf und werde vielleicht sogar auch wütend, wenn er traurig wird. Und denke mir so, was wirst du jetzt traurig? Das ist doch nicht zum traurig zu werden. Finde einfach eine scheiß Lösung. Also das macht dich mal gerade, dass du dich da nicht durchgesetzt hast. Also das ist ja wirklich schrecklich.
Ja, und das ist ja auch genau das, wo wir vielleicht auch im Gespräch eingestiegen sind, eigentlich, dass, ne, wo du hast ja auch gemerkt, dass es im Leben eigentlich um Verbindungen geht und tiefer einzutauchen, auch in Bindungen. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, einen Zugang zu seinen Gefühlen zu haben, weil das uns natürlich auch empathischer macht, und im Umgang, mit anderen Menschen, oder?
Alle Fälle, 100%. Wir können bei anderen nur das wahrnehmen, was wir bei uns selber spüren können und auch zulassen können und dafür einen Raum eröffnen. Ne? Und was ist eigentlich tiefe Verbindung mit einem Menschen? In dem Gefühl, Kontakt aufzunehmen, in dem ich und mein Gegenüber gerade ist. Das muss nicht immer nur Freude und Glück sein, sondern es kann auch mal Traurigkeit sein, es kann auch Wut sein, das kann Scham sein. Aber in dem Moment, wo ein anderer uns sieht oder wir einen anderen sehen, fühlen wir uns tief verbunden. Und das ist eigentlich der große Zauber. Und das haben wir, obwohl es so leicht klingt, gar nicht so oft in unserem Leben, in dieser tiefen Verbindung sein mit jemandem. A, weil wir selten die ungeteilte Aufmerksamkeit von jemandem haben und es tut uns wahnsinnig gut. Und gleichzeitig, weil wir selten im Hier und Jetzt sind und eben offen für alle Gefühle, die da sind. Also ganz häufig schon allein Augenkontakt, ne? Wenn wir mit jemandem in Augenkontakt sind, kommt uns so eine tiefe Scham. Oh Gott, was ist jetzt gerade los? Und wir gehen sehr, sehr schnell da raus. Und wenn wir ein bisschen mit unserer Scham sein können und sagen, oh, ich merke, jetzt kommt gerade die Scham. Und trotzdem, und wir müssen jetzt nicht irgendwie anfangen, wildfremde Menschen anzustarren, aber schon allein der Frau an der Kasse oder dem Mann an der Kasse einen kurzen Augenkontakt zu geben und nicken oder ein freundliches Hallo, ne? Also selbst diese Mini-Kontakte verändern etwas im Leben. Ich kann für mich sagen, dass seitdem ich gefühlsbereiter bin, das Leben in einer anderen Intensität wahrnehme. Auf einmal, was ich früher nie konnte, kann ich eben den Spieleabend zu Hause mit meiner Schwester und meiner Mama machen. Das war für mich früher immer so, was für eine Zeitverschwendung ist das hier? Also, das klingt krass, ne? Ich habe mein ganzes Leben lang nicht gespielt, ne? Ich habe immer Sportarten gemacht, die waren für mich Spiel, ne? Klar, auf jeden Fall, aber sowas nie. Und heute weiß ich, okay, was ist das für eine Qualität? Mit meiner Tochter, weil sie mir nie in irgendeiner Weise emotional gefährlich war oder von meinem System nicht eingeordnet war, ging es schon immer besser. Und gleichzeitig heute kann ich auch ihre Traurigkeit, ihre Emotion einfach besser sein lassen und mit ihr auch mal drüber sprechen und gucken, was steckt dahinter. Aber erstmal einen ersten Schritt einfach nur wahrnehmen. Ah ja, okay, du bist gerade traurig oder dann einen Arm nehmen. Und ja, von Männern ist es immer noch eine Challenge für mich. Und gleichzeitig merke ich, dass es auch da mir viel leichter fällt. Ich hatte erst vor 2 Wochen mit meinem Geschäftspartner eine Situation. Wir arbeiten gerade sehr an unserer Freundschaft. Wir sind seit 20 Jahren befreundet und haben auch immer wieder Hochs und Tiefs und haben da für uns eine Sache herausgefunden und mussten gleichzeitig beide anfangen zu weinen. Und ey, Männer unter sich, die weinen und sich dann in die Augen gucken, ich glaube, das ist für viele noch mit tiefer, tiefer Scham belegt. Und gleichzeitig war es eine Situation, wo wir uns tief verbinden konnten und sagen konnten, ja, ich sehe dich und ja, du siehst mich.
Ja, super schön. Und ja, wäre schön, wenn das mehr Männer so machen würden, weil tatsächlich ist es ja, ne, ich habe auch irgendwie immer so ein Bild gehabt. Also ich war eher so immer Typ Mädchen, die viel mit Jungs abgehangen ist, sage ich mal so in meiner ja, eigentlich Kindheit und Jugend. Das hat sich erst im Erwachsenenalter zum Glück gelegt, dass ich auch mehr weibliche Freunde habe. Und ich habe früher auch so ein Bild von Jungs irgendwie gehabt, so ja, die haben ja sozusagen wie keine Gefühle, ne? Also so, die sind ja alle tough und wahrscheinlich habe ich mir da auch so ein bisschen dann was auch selber abgeschaut in den Momenten. Aber ich habe das heute teilweise noch so, ne? Dass wenn irgendwie Kumpels mir auch erzählen, wie sehr sie in ihren Beziehungen leiden und ne, was, wenn sie da ganz offen mal irgendwie die Hosen runterlassen, dass ich mir denke, krass, Männer fühlen das also auch.
Männer fühlen auch. Surprise, surprise. Ja,
Ja.
und du. Total krass, ne, was du beschreibst. Ich glaube, das geht vielen so. Und ich kann mich da auch nicht ganz frei von sprechen. Ne? Wie oft habe ich meinen Vater weinen sehen? Zweimal in meinem ganzen verdammten Leben. Zwei verdammte Mal. Wie oft habe ich meinen Opa weinen sehen? Kein einziges Mal. Also da hätte schon Granatsplitter ihm ins Auge fliegen müssen, dass da ein paar Tränen rausgekommen wären. Und wie sollen wir dann sehen, dass Männer eben auch Dinge in sich tragen? Und ich glaube, viele fühlen sich nur dumpf und taub. Und das ist quasi die abgewandte Seite, wenn ich ganz lange meine Gefühle in den Keller gesperrt habe. Dann kommt so ein generelles Gefühl von Dumpfheit und Taubheit rein und das kann dann bis in eine Depression münden. Und da wieder ranzukommen und das zu bergen als Mann, als Frau, ist eine wahnsinnige Herausforderung, weil da kommt auch ganz viel hoch. was erstmal so ein bisschen wie so ein Abfluss reinigen. Da kommt viel Scheiße hoch, auch häufig. Und das muss man erstmal mitnehmen können und mittragen können. Und sich dann auch als Mann einzupendeln und auch als Frau, ne, zwischen die Toughness, die Härte und das Durchsetzungsvermögen ist in manchen Fällen ja auch gut und wird gebraucht, ne? Also ich brauche auch meine Wut. Ich war im Schwimmbad vor ein paar Jahren, da hat jemand angefangen, an der Brust von meiner Tochter zu drehen, ne? Die ist da 2, 3 Jahre gewesen. Auch sofort sein Handgelenk zu nehmen und ihm eine ganz klare Grenze zu setzen und dass er weiß, wenn er sowas nochmal machen würde, ist sein Arm einfach gebrochen, ne? Und auf der Vielleicht, ich hätte ihn nicht gleich durchgestreckt und das Gelenk durchgehauen, aber ich habe sein Gelenk schon mal fester gepackt. Und auf der anderen Seite einfach eine Feinfühligkeit zu entwickeln und zu wissen, diese Qualität möchte ich auch. Und beides zu integrieren in seinem Leben und beide Qualitäten zur Verfügung zu haben, als Mann, als Frau, macht es, glaube ich, aus. Und gleichzeitig zu wissen, dass es noch richtig viele Stereotype gibt, ne? Und ganz, ganz viele Frauen stehen halt auf taffe Männer im Dating-Game, gleich am Anfang, ne? Und wenn sie dann mit denen in Beziehung sind und merken, der ist einfach ein verschlossener Eimer, dann wünschen sie sich irgendwann einen offeneren Mann. Aber so am Anfang ist das meistens noch ein Klischee, wo einige Frauen sagen, okay, das ist das, was mich im ersten Moment anzieht. Und ich glaube, für Männer und Frauen beide Qualitäten zu entwickeln, die Toughness, also dieses Durchsetzungsvermögen und ich stehe für mich, ich kann meine Grenzen ziehen und ich kann meine Weichheit leben, das ist eigentlich die Challenge.
Ja, definitiv. ja, wie bei allem, ne, wenn wir in der Balance sind mit allem, eben nichts ist ja gut oder schlecht in dem Sinne, eben wie du ja auch sagst, die Wut. Wie gesagt, ich wünsche vielen meiner Zuhörer auch, dass sie manchmal auch die Wut zulassen können, weil die ihnen natürlich, so wie wir vorhin ja auch darüber gesprochen haben, die ja auch eine energiegebende Emotion ist, die uns auch in die Handlung bringt und eben auch dazu führt, dann eben auch eine Grenze zu setzen, ne? Und wenn ich eben nur traurig werde, dann setze ich diese Grenzen nicht. Und wenn meine Grenzen immer wieder überschritten werden, ne, dann verliere ich ja komplett den Bezug auch irgendwo zu mir. Und ich glaube, ne, das ist wie mit allem, irgendwo in die Mitte zu kommen und beides männlich-weiblich zu vereinen. Es ist super wichtig. Ich hatte jetzt gerade noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob du darauf eine Antwort hast, aber ich habe gerade darüber nachgedacht, wenn Frauen mit Männern zusammen sind. Ne? Du bist jetzt ein Mann und kannst aus der männlichen Perspektive sprechen und du weißt ja auch, ne, wie das mit der Sozialisierung ist und wie es dir auch selber ergangen ist. Was kann denn eine Frau machen, die in einer Beziehung ist mit jemandem und merkt, der hat überhaupt keinen Zugang zu seinen Gefühlen. Also wie könnte sie vielleicht da helfen, so ein bisschen eine Tür aufzumachen, sage ich mal langsam?
Ja, also das Erste, wozu ich raten würde, wäre erstmal weglaufen.
Das
Also, ne?
meinte
Run. Wir können Menschen nicht zu ihren Gefühlen zwingen und bei vielen gibt es auch gar nicht so ganz so krassen Handlungsdruck beziehungsweise Leidensdruck, weil die so dumpf sind, dass sie denken, ja, läuft doch alles und die kennen quasi das Farbfernsehen nicht, die gucken die ganze Zeit schwarz-weiß. Das Erste, was wichtig ist, ist erstmal aufklären, Psychoedukation, über die kognitive Ebene kommen und zu sagen, hey, das ist doch was eine Qualität, die in deinem Leben sein könnte. Und dass jemand realisiert, wozu sind Gefühle eigentlich gut und was könnte das für mich für einen Mehrwert bringen? Und bei Männern ist es ganz häufig immer noch eher so über den Coaching-Gedanken, hey, was ist das, was macht mein Leben glücklicher? Okay, es sind Gefühle, dem gehe ich nach. Das heißt, ich würde tatsächlich mit Büchern anfangen. Und ich glaube, mein Buch, und du hast es ja auch gelesen, ne, ist ein Buch, was sich für beide Geschlechter total gut eignet oder für beide Sozialisierungsrichtungen. Die sind ja auch unabhängig vom Geschlecht. Manchmal, du wurdest vielleicht auch anders sozialisiert, Julia, und hast deswegen halt einen anderen Zugang zu deinen Gefühlen. Aber das beschreibt halt auch viel aus meiner Perspektive. Und ich bin nun mal männlich gelesen, wie ich meinen Weg da gefunden habe und immer noch auf ihm drauf bin. Das heißt, sowas würde ich erstmal empfehlen. So ein Buch, vielleicht liest man das gemeinsam, fühle ich ganz, kann man auch gut gemeinsam lesen. Psychoedukation, Podcasts hören, ne? So bin ich eben, das ist ein Podcast, den ich mache. Und dann erstmal so einzuordnen für sich. Aha. Das Zweite ist, mit jemandem auch in Kontakt über die eigenen Gefühle zu gehen, zu sagen, hey, so und so fühle ich mich. Und du, es braucht gar nicht so einen Lösungsvorschlag von dir gerade, sondern mir bringt das total viel. Das ist für mich schon Lösung, wenn du einfach mal mit mir in dem Gefühl bist und guckst, was macht das bei dir. Weil Männer sind so erzogen, ganz häufig, dass sie denken, von ihnen wird sofort eine Lösung erwartet. Und wenn sie diese nicht liefern können, im Sinne von, ja, da hättest du so und so reagieren müssen, fühlen sie sich nutzlos. Und dieses Gefühl von wertlos halten sie ganz schlecht aus und sagen dann, ah, okay, ich muss hier was anbieten, sonst habe ich keine Daseinsberechtigung, ne? Und das Dritte ist, in die Stille zu kommen. Weil wir hören die innere Stimme und das, was in uns ist, nur wenn es draußen ein bisschen leiser ist. Zu sagen, hey, halte ich das aus, raus aus dem Dopaminzyklus zu kommen und mehr zu mir zu kommen, in Form von Waldspaziergängen, in Form von Jogging langsames, ohne Musik zu hören, in Form von immer mal wieder einchecken am Tag, wie fühle ich mich gerade, auch mit einer App, die wir heute genannt haben, How I Feel. Und dann zu gucken, was kommen da für körperliche Erregungen und diese einfach mal wahrzunehmen. Und ich würde tatsächlich, wenn ich merke, da kommen ganz viele Sachen auf, mir eine Begleitung holen in Form von Gruppen. Manchmal können es gute Freunde sein, manchmal ist es Psychotherapie und das kann einen dann tatsächlich zurück zu einem selbst führen.
Ja, super, super schön. Vielen Dank, Lukas, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns so viele wertvolle Tipps auch mitgegeben hast. Du hast gerade schon angesprochen, du machst ja auch mit Steffi Stahl einen Podcast. So bin ich eben, heißt der. Gibt es gerade auch noch andere Projekte? Gibt es irgendwas, ja, wo was gerade ansteht, auf was du gerne auch noch aufmerksam machen möchtest?
Also, ich bin gerade am Überlegen, ob ich nächstes Jahr eine Tour mache. Also 2025, die findet man dann auf lukasklaschinski.de. Ich würde auf jeden Fall fühl dich ganz ans Herz legen. Lukas.klaschinski, da findet man mich auf Instagram. Und so bin ich eben beste Freundinnen, Jakobsweg, beste Vaterfreuden. Das sind meine Podcasts und auch noch Beats and Bones vom Museum für Naturkunde. Also es gibt reichlich zu hören und reichlich
Wow.
mitzureisen.
Ja, mega. Ich verlinke auf jeden Fall alles in den Shownotes und nochmal vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute.
Danke, Julia, für das schöne Gespräch und deine tollen Fragen.
Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit dem lieben Lukas für dich mitnehmen konntest. Und wie immer freue ich mich sehr, wenn dir diese Episode oder einfach auch generell dieser Podcast gefällt, wenn du dem Podcast eine gute Bewertung hinterlässt oder ihn auch einfach weiterempfiehlst. Und dann noch einmal kurz der Reminder, ihr könnt euch immer noch bewerben für meine 6-monatige Coaching-Ausbildung zum Scheincoach für emotionales Essen. Alle Infos dazu findet ihr auf scheincoaching.de unter dem Reiter Ausbildung oder über den Link in den Shownotes. Und natürlich freue ich mich auch immer sehr, wenn wir uns miteinander bei Instagram connecten. Dort findet ihr mich unter julia_scheincoaching. Genau, und es lohnt sich da so oder so vorbeizuschauen. Ihr bekommt zum Beispiel in meiner Story jeden Morgen eine Affirmation für den Morgen, also für den Tag und auch eine für den Abend, für ins Bett gehen, damit ihr ja immer gut in den Tag startet und den Tag auch immer gut beendet. Zwischendurch bekommt ihr immer ein paar Denkanstöße und ein paar Fragen zur Selbstreflexion. Also ich sage immer, meine Story ist sozusagen euer kostenfreies mentales Fitnessstudio. Also es schaut da super gerne mal vorbei. Und ja, ich freue mich sowieso auch immer, wenn ich auch ein Gesicht zu meinen Podcast-Hörern bekomme. Genau, jetzt aber genug gequatscht. Jetzt wünsche ich euch wie jede Woche eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon ganz doll, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wiederhören. Macht's gut, bis bald, eure Julia.